und der kann aber auch mal 2 Stunden dauern. Aber wenn du bei den Fürbitten angelangt bist, dann weißt du, jetzt wird es nicht mehr lange dauern, bis es Kaffee gibt. Da kommen nur noch die Viertelstunde Infos. Das Einzige, was einem bei den Fürbitten schocken kann, ist, wenn einer nach vorne kommt, der sich sorgfältig auf die Fürbitten vorbereitet hat und dann erstmal seine 5 DIN A4 Seiten rausholt. Das kann einen dann nochmal einen Atem stocken lassen. Aber wenn ich manchmal Fürbitten vorbereite, frage ich mich, warum machen wir eigentlich Fürbitten im Gottesdienst? Wofür sind diese Fürbitten? Eigentlich denken die Leute doch gar nicht mehr an Fürbitten, sondern an Kaffee. Und Fürbitten haben ja oft so bestimmte Themen wie schenk Frieden in der Welt, Herr, komm bald wieder. Ich meine, so Gebete wurden doch eigentlich noch nie wirklich erhört. Die Welt ist immer noch da, Jesus ist nicht wiedergekommen, dafür haben wir überall Krieg. Was also ist der Sinn von Fürbitte? Und so ein Lied wie History Maker, was ich echt ein ziemlich tolles Lied finde, stellt sich ja schon die Frage, ne? Bei welcher Fürbitte, in welcher evangelischen Gemeinde ist mal einer von den Toten auferstanden? Okay, ihr habt von keinem gehört. Von daher also die Frage, warum also Fürbitte? Brauchen wir Fürbitte? Ich meine, klar, Fürbitte heißt für andere bitten. Man kann für Menschen in der eigenen Umgebung beten, Leute, die man kennt, Leute, die einem am Herzen liegen. Vielleicht hat euch auch mal irgendjemand gesagt, boah, nächste Woche wird bei mir ganz schwierig oder so, kannst du für mich beten? Das ist irgendwie so eine Redewendung unter Christen und Nichtchristen sagen eher, kannst du mir mal die Daumen drücken? Das kannst du dann als Christ uminterpretieren in kannst du für mich beten oder so. Warum sollen wir Fürbitte halten? Paulus schreibt im 1. Epheserbrief: Ich habe von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Das ist auch der Grund, weshalb ich unablässig für euch danke. Und zwar jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke. Paulus dankt für andere. Nicht für das, was er persönlich bekommen hat, sondern für das, was Gott anderen gegeben hat. Also streng genommen keine Fürbitte, sondern eigentlich ein Fürdanken. Aber am Anfang des Kolosserbriefes schreibt er: Diese Liebe ist auch der Grund, weshalb wir für euch beten. Seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, bitten wir unablässig. Gott gebe euch die uneingeschränkte Erkenntnis seines Willens durch alle Weisheit und Einsicht, wie der Heilige Geist sie schenkt. Hier also bittet er für andere, dass sie vom Heiligen Geist geleitet werden. Er betet auch nicht alleine, sondern er schreibt wir. Also zumindest er und sein Team beten für diese Gemeinde. Jetzt könnte man sagen, na gut, okay, diese beiden Stellen, die du zitierst, das sind am Anfang von den Briefen. Das heißt, das könnte auch quasi so eine super christlich fromme Begrüßungsanrede sein. So, ach schön, dass du da bist, ich freue mich ja so, dich zu sehen. Jedes Mal, wenn ich an dich denke, dann erzählt man als nichtchristlicher Mensch irgendeinen Schwank aus dem Leben oder so, aber als Christ sagt man, bete ich ja für dich und danke Gott dafür, wie toll es ist, dass es dich gibt und so. Aber es ist nicht nur einfach eine reine Begrüßungsfloskel, die Paulus benutzt, sondern er schreibt es auch als Ermahnung am Ende des Epheserbriefes. Da schreibt er: Hört nicht auf, in jeder erdenklicher Weise und zu jeder Zeit zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Dazu müsst ihr stets wachsam sein und dürft nicht aufhören, auch für alle Heiligen zu beten. Er fordert die Epheser auf, in jeder erdenklicher Weise zu beten. In jeder erdenklicher Weise, das klingt irgendwie krass. Oder was ist jede erdenkliche Weise? Stellt euch mal was vor. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Aber das bedeutet doch, man kann auf unterschiedliche Weise Fürbitte halten. Manche gehen vielleicht zum Beten joggen. Man könnte vielleicht auch beim Kuchenessen beten. Das wäre natürlich auch eine gute Kombi, ey. Joggen, Kuchen essen und dabei beten, okay. Aber ich fände interessanter Kuchen essen und beten. Also jede erdenkliche Weise bedeutet, nicht jeder Mensch muss auf die gleiche Art und Weise Fürbitte halten. Und auch die Worte, die wir wählen, können vollkommen unterschiedlich sein. Entscheidend ist, dass wir es tun. Egal wer, wie, wo, wann, auf jede erdenkliche Art und Weise, aber wir sollen es. Es ist also Kreativität gefragt. Vielleicht gibt es die Sorte von Fürbitte, wo ich sofort einpenne. Vielleicht gibt es die Sorte von Fürbitte, wo ich mich mit Joggen wachhalten kann oder so. Es gibt wenig Leute, die beim Joggen eingeschlafen sind oder so. Es kann also unterschiedlich sein. Die Zeit, früh am Morgen, nachmittags, spät am Abend, wie auch immer. Er sagt, sie sollen für die Christen beten. Paulus nennt sie hier Heilige. Paulus nennt diese Christen nicht deswegen Heilige, weil das so super überdurchschnittliche Christen sind, sondern wegen der Sündenvergebung. Das heißt, sie sind nicht so super und heilig, weil sie alles richtig machen, sondern sie sind heilig, weil Jesus für sie am Kreuz gestorben ist und ihre Sünden vergeben ist. Also ganz wichtig, das sind einfach ganz normale Christen, so wie wir. Ihr könnt euch also auch mal demnächst Heilige begrüßen. Wie soll man aber für Menschen beten? Insbesondere für diese Christen. Da sagt er, lasst euch vom Heiligen Geist leiten. Unsere Vorstellungen, die wir haben, wenn wir an Leute denken und an das denken, was Gott eigentlich diesen Leuten tun sollte, sind unsere persönliche Perspektive. Und wenn wir nur aus dieser persönlichen Perspektive beten, dann engen wir unter Umständen das ein, was Gott eigentlich vielleicht tun möchte. Wenn wir von vornherein schon ein Konzept haben, wie Gott das tun sollte. Und ich glaube, lasst euch vom Heiligen Geist leiten. Das bedeutet, versucht nicht aus eurer eigenen inneren Perspektive zu beten, sondern versucht aus der Perspektive Gottes zu beten. Was würde Gott in dieser Situation als ein richtiges Gebet finden? Was würde Gott in dieser Person, in dieser Situation wirklich, das getan wird? Möchte ich euch mal ein Beispiel geben. Die ersten Christen in Jerusalem bekommen ziemlich Druck von außen. Petrus und Johannes sind gefangen genommen und geschlagen worden. Und anderen wird es auch angedroht. Sie hatten das Unrecht begangen, am schönen Tor einen Gelähmten zu heilen und dieses Wunder dann in Kontext zu setzen zu dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Und daraufhin sind sie verhaftet worden, bedroht worden und um sie einzuschüchtern, sind sie ordentlich verprügelt worden. Was würde ich beten, wenn ich abends zu der Gemeinde hingegangen wäre und es da die Gebetsversammlung für Petrus und Johannes gibt und die ganze Situation, was würde ich da beten? Ich denke, ich hätte gebetet, Herr, schenk, dass der Ärger aufhört und Petrus und Johannes der Rücken nicht mehr so wehtut. Ich meine, das ist kein schlechtes und kein falsches Gebet, oder? Die Apostelgeschichte 4 berichtet von dem Gebet, wie die ersten Christen gebetet haben. Herr, höre jetzt, wie sie uns drohen. Hilf uns, deinen Dienern, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Nachdem sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Ich meine, mein Gebet wäre auch okay gewesen. Aber die Erde hätte nicht gebebt. Weil ich da eine ganz andere Sicht habe. Ich bin so ein Harmoniemensch und ich habe auch nicht gerne Schmerzen. Das heißt, ich denke in so einer Situation, boah, der arme Petrus und Johannes, dem tun die Rücken so weh, sollen die doch mal gesegnet sein und dass der Rücken nicht mehr so weh tut. Na, und unser Ärger mit anderen ist etwas, was ich absolut nicht gerne habe. Also von daher, oh Jesus, mach, dass wir irgendwie in Harmonie mit den Pharisäern leben können. Das ist genau das Gegenteil von dem, was diese Leute beten. Die sagen, okay, wir haben Ärger gekriegt wegen dieser einen Heilung, also noch mehr Heilung, noch mehr Wunder, dass es noch deutlicher wird mit Jesus. Ganz andere Gebetsrichtung. Das meine ich damit, was meine persönliche Sicht von Gebet und Fürbitte bedeuten kann, mit meiner Vorstellung, wie Gott das wohl von der Situation aussieht und wie Gott vielleicht die Situation aussieht. Ich glaube, diese ersten Christen haben viel stärker aus der Perspektive Gottes gebetet. Und deswegen haben sie auch erlebt, weil sie aus der Perspektive Gottes gebetet hat, dass sie Folgen von diesem Gebet gespürt haben. Also, geleitet vom Heiligen Geist bedeutet nicht einfach immer nur das Beten, wo ich denke, dass das schon ganz gut wäre, sondern auch zu überlegen, was würde Gott sich wünschen? Wie sieht die Sache aus Gottes Sicht aus? Paulus möchte aber nicht nur, dass wir für Leute beten, die wir kennen oder für Christen. Er schreibt weiter im 1. Timotheusbrief: Meine erste und wichtigste Bitte ist es, vor Gott für alle Menschen einzutreten, wenn ihr allein betet oder in Gemeinschaft, ob als Fürbitte oder als Dank. Das gilt auch für die Könige und alle übrigen Machthaber. Denn wir wollen in Ruhe und Frieden leben, in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens und in Würde. Das ist eine interessante Position. Paulus sieht das Gebet als ein Ding, das die große Politik dieser Welt verändert. Die Machthaber dieser Welt, zum Beispiel seiner Welt, die nicht an Gott glauben, die sich stattdessen vielleicht selber für Götter halten oder die sich zumindest so verhalten, als wenn sie Götter wären, sie sind nach der Ansicht Paulus Untertanen Gottes. Und deswegen kann er Gott bitten, dass Gott diese Menschen beeinflusst, dass er ihnen Weisheit gibt und ihnen hilft, nicht Entscheidungen aus Dummheit heraus zu treffen. Und wenn die Machthaber dieser Welt Entscheidungen treffen, die dumm sind, ist doch eigentlich die historische Erfahrung, müssen den Ärger davon zumeist nicht diese Machthaber auslöffeln, sondern andere. Deswegen sagt Paulus, ist es wichtig, dass wir für die Machthaber dieser Welt beten. An dieser Stelle stellt die Fürbitte die Frage nach der Macht der Welt. Ist zum Beispiel der Kaiser in Rom, der Gottkaiser in Rom, Beherrscher der Welt oder ist es Gott, der diesen römischen Beherrscher der Welt in die Schranken weist? Wer regiert in dieser Welt? Die Mächtigen oder Gott? Wenn wir für unsere Regierung oder für die EU oder für die UNO beten, dann ist das nicht nur symbolisch gemeint, sondern Paulus sagt, das hat eine positive Auswirkung auf uns. Denn wenn diese Organisationen, die sehr viel Macht in dieser Welt haben, wenn die in guter Weise regieren, haben wir was davon. Deswegen sollen wir für all diese Leute beten. Paulus hat also eine sehr hohe und vielfältige Meinung von der Fürbitte. Nur eins variierte er an all diesen Stellen nicht, nämlich er sagt, dass wir es immer wieder tun sollen. Die Formulierung alle Zeit, jederzeit, immer, andauernd, stetig, weisen darauf hin, dass es nicht eine Einmalsache ist, sondern dass es zum Lebensstil dazugehören soll. Jetzt nicht erschrecken, jetzt habe ich noch 4 kurze Punkte. Der erste. Und dabei geht es um Herausforderungen der Fürbitte. Der erste ist Glaube und Vertrauen. In der Fürbitte und gerade wenn man für die Mächtigen dieser Welt betet, wird es schnell zu Gebeten kommen, die sehr allgemeingültig sind und von denen man nicht so ohne weiteres sofort sieht, ob da was passiert oder nicht. Also zum Beispiel so ein Gebet für Frieden in der Welt oder Frieden in Syrien oder bessere, gesündere Politik in den afrikanischen Staaten, dass es weniger auf Krieg und Macht ausgeht und mehr auf Gerechtigkeit oder so. Oder die Politik von Amerika, von den großen Staaten, von China. Das sind Gebete, die schnell sehr allgemein gehalten sind. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz schwierig, nicht ins Labern zu kommen. Bist du so, naja, und dann sehe ich auch noch die Welt und den Frieden und alle Veganer und schenkt, dass wir uns alle lieb haben. Das ist so ein, da ist nichts falsch dran. Klar, ne? Es ist nichts falsch dran, aber es ist so luschig irgendwie, weißt du so. Und ich glaube, das ist nicht das, was Paulus mit Gebet meint, sondern Gebet hat etwas mit Glaube und Vertrauen zu tun. Etwas, dass ich in diesem Moment das wirklich meine, einerseits, und auch wirklich glaube und vertraue darauf, dass Gott das nicht wieder innerhalb von einer Sekunde vergessen hat, sondern es auch wirklich ernst nimmt. Und ich glaube, das ist gerade bei so großen Themen eine große Herausforderung, das immer wieder zu tun und nicht aufzugeben. Das zweite ist das gegenseitige Gebet. Fürbitte bedeutet, wenn wir für andere beten, gibt es Menschen, für die gebetet wird. Und andere beten für uns in der Fürbitte. Und das ist eine typische Idee des christlichen Glaubens, dass wir füreinander beten, dass wir füreinander da sind, dass einer des anderen Last trage. Und wenn überall in der Welt, überall in den Gemeinden, überall Menschen für andere Menschen beten, dann wird sozusagen die Welt überzogen von einem Netz von Gebet. Und je mehr Leute Fürbitte betreiben, desto engmaschiger wird dieses Netz und desto weniger können Leute durch dieses Netz hindurchfallen. Fürbitte ist ein Netzwerk Gottes. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Sache, dass wir sowohl lernen, für andere zu beten, als aber auch selber Gebet in Anspruch zu nehmen. Und das Dritte habe ich eben schon angedeutet. Gebet stellt letzten Endes auch die Herrschaftsfrage. Wer ist der Herr der Welt? Wenn wir dafür beten, dass Gott den Trump vor irgendwelchen dummen Entscheidungen schützen soll und uns damit mit, oder wenn wir dafür beten, dass die chinesische Politik mit diesen Inseln aufschütten irgendwie anders gestaltet werden soll oder was weiß ich, was es für Themen gibt, für die man beten könnte, dann stellen wir die Herrschaftsfrage, weil wir sagen, diese Leute haben nicht die letzte Macht in dieser Welt, sondern Gott hat sie. Fürbitte kann also auch bedeuten, dass wir uns dadurch indirekt dazu bekennen, dass wir glauben, dass Gott der Herr der Welt ist. Okay, und nun der Knaller zum Schluss. Wir haben so eine Gottesdienstbefragung gemacht und eine Rückmeldung war, dass die Predigten manchmal so ein bisschen herausfordernder sein sollten. Dass es auch mal was geben sollte, wo ich sage, hier, das müsst ihr tun und das muss mal ein bisschen herausfordernder sein, damit man auch mal im Christsein wachsen kann. Okay, und für euch, die ihr das so seht, habe ich jetzt was. Machst du mal den nächsten Satz? Jesus sagt zum Thema Gebet: Ich sage euch aber, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel. Ja, das ist doch mal ein Wort. Betet für die Menschen, die euch übel wollen. Denkt kurz mal nach an die unsympathische Person, die euch einfällt. Die Person, von der ihr wisst, dass sie über euch hinter eurem Rücken schlecht redet. Denkt an die Person, die euch irgendwo angeschwärzt oder verpetzt hat. Denkt an die Person, die euch das Leben schwer macht, aus welchen Gründen und auch immer. Betet für die. Und dabei ist wichtig, die Einstellung, wie wir beten sollen. Es ist nicht so, wie zu beten: Herr, schenke, dass B sich bekehrt. Und wenn B sich dann endlich bekehrt und hier in die Gemeinde kommt, dann gehen wir zu ihm hin und sagen: Ha, siehst du, habe ich dir doch gesagt, Jesus lebt, jetzt musst du es zugeben. Und am Ende haben wir Recht behalten. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, bei dem Gebet zu beten aus der Sicht der Liebe für diesen Menschen. Gott liebt diesen Menschen, auch wenn wir ihn als sehr unangenehm erleben und er vielleicht auch ganz objektiv eine ziemlich unangenehme Person ist. Sondern wir sollen aus Liebe beten, halt vielleicht vom Heiligen Geist geleitet. Das heißt, aus der Perspektive Gottes zu gucken. Und das zu tun, betet für die, die euch verfolgen. Das ist keine Widerwillentherapie. So, ich mache was, was ich am allermeisten nicht will, damit mein Wille irgendwie stärker wird oder ich mal wirklich richtig die Schmerzen spüre, wie das so ist, Christ zu sein. Sondern Jesus sagt: So werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel. Was bedeutet das? Jesus möchte, dass wir so handeln, wie Gott handelt. Und wenn wir für unsere Feinde beten, für die, die uns Böses wollen, dann handeln wir so wie Gott. Denn Gott schenkt auch den Menschen Liebe, die ihn ablehnen und die gegen ihn arbeiten. Von daher also, wenn ihr für euren Glauben etwas Herausforderndes haben wollt, dann versucht das einfach mal. Nicht für einen Tag oder zwei, sondern für einen Monat oder zwei. Für die Person, an die ihr gerade eben gedacht habt, regelmäßig zu beten und dir richtig Gutes zu wünschen.